Grüßi, heute kommen wir Ihnen auf Englisch, weil mein Italienisch ist so schlecht, dass ich sonst für Donna Leon bräuchte und damit käme ich nicht durch. Dabei lebt sie schon viele Jahre in der Schweiz, in Graubünden. Braucht man da nicht auch Deutsch?
Where they speak Romansch.
How is Romansch?
Romansch is a kind of bastard conjunction of, I've been told there's some Catalan in there. Obviously the main part is German, but then comes French and some of the local dialects. It's a miscuglio, it's the fourth language in Switzerland.
Also hauptsächlich Rätoromansch wird da gesprochen, wo Katalanisch mit drin ist. Yeah. Romansch heißt
but
das
in those mountains, there are villages cut off that speak a kind of Romansch that's a little bit different from that kind of Romansch.
Und in jedem Tal spricht man ein anderes Rätoromansch. In some mountains, they're still yodeling. In manchen Tälern wird auch noch gejodelt. Also, so, wir haben keine Chance auf Deutsch. No chance in German.
No, no.
1:1. Der Talk auf Bayern 2. Stefan Parisius im Gespräch mit
Donna Leon, ausgezeichnet mit dem Ehrenpreis des bayerischen Ministerpräsidenten.
Beim Bayerischen Buchpreis und dieses Gespräch haben wir aufgenommen am Tag nach der Preisverleihung. Ist so ein Abend wie gestern dann mit rotem Teppich, viel Ehre, viel Rummel und Ihnen im Mittelpunkt des Geschehens. Ist das was, was Ihnen liegt an und für sich?
In a sense, it's a trick question, because to say yes sounds like an exercise in vanity. I get the red carpet. But it's very, very pleasant to be surrounded by people who care enough about what you do, who care enough about your work to come to see you. That's very, very flattering, and it certainly it's a very pleasant experience.
Sie sagt, das ist eigentlich eine gemeine Frage, weil wenn sie jetzt sagt, ja, ein Abend wie gestern liegt ihr, dann klingt das natürlich unheimlich eitel. Auf der anderen Seite muss sie schon zugeben, dass es eine große Freude ist, wenn sie von so vielen Menschen umgeben ist, die sich wirklich dafür interessieren, was sie tut und die dann auch entsprechend freundlich sind. Also doch eine sehr angenehme Erfahrung. Zu Bayern und zu München speziell hat Donna Leon ein besonderes Verhältnis möglicherweise, allein schon wegen der Oper hier und wegen Sir Peter Jonas, der hier Intendant war und ein guter Freund, soweit ich weiß.
Yeah. Yeah, he was a good friend and I still regret bitterly that he is no longer in charge of the Opera House because he was a super, super handle junkie and I'm a super handle junkie. So I always had much to learn from him about operas that weren't done very often, but which were fabulous.
Okay.
And he's not there to see that they are produced.
Also sie erinnert sich gern an Sir Peter Jonas, der inzwischen schon einige Jahre verstorben ist, weil sie sagt, die große Gemeinsamkeit, die sie beide haben, ist, dass sie beide sehr starke, naja, sie sagt, Handel-Junkies waren. Also,
Handel-Junkies forever.
Handel-Junkies forever. Und deswegen da viel gemeinsam hatten. Und sie bedauert sehr, dass er nicht mehr da ist und nicht mehr inszenieren und auf die Bühne bringen kann. Also kennen Sie München, ein kleines bisschen jedenfalls. Könnte denn Ihr Held, Kommissario Brunetti, könnte der auch in München zu Hause sein und da Kriminalfälle lösen? Müsste dann irgendwie anders gestrickt sein als in Venedig, wo er eigentlich zu Hause ist?
For a writer, any writer, not necessarily crime writer, to write about a place, they have to know what they're talking about. They have to have the right conjunction of streets. They have to name the building the right way. They have to talk about the pastry shop that was there 25 years ago that their parents went to, which was similar to the one that their great-grandparents went to. You have to be able to convincingly write about the place and then about the sensibility of the people. You have to get the character of the Moldavians right or the English. And one cannot do that without living in the place, be it Moldavia or be it Venice. But when I started writing the books, I had been there perhaps 20 years. So I knew the corners, I knew the places, and since all of my friends were Venetians, I had a little understanding of the way they think and the way they act. Mm. And because of that, I couldn't put him here in Munich, but I also couldn't put him in Hong Kong, because I don't know where the corners change, where the names of the streets change.
Ja, also völlig unmöglich, dass der in München zu Hause wäre, sagt Donna Leon, weil in erster Linie die Autorin wissen muss, wo sich ihr Held bewegt. Sie muss die Ecken kennen, sie muss wissen, was sind da jetzt für Läden. Sie muss aber auch wissen, was waren da für Läden eine, zwei, drei Generationen vorher, um die Kreuzungen richtig einsortieren zu können, um die Protagonisten auf die richtigen Wege schicken zu können, um die überhaupt authentisch sein lassen zu zu können in der Umgebung. Deswegen könnte sie Brunetti weder in Moldawien noch in Hongkong noch in München spielen lassen, sondern der ist halt authentisch venezianisch, weil sie halt auch schon einige Jahre dort gelebt hat, als sie angefangen hat, die Brunetti-Geschichten aufzuschreiben und sich da eben auch entsprechend auskennt. Ich dachte aber ja in erster Linie nicht an die regionalen Faktoren, sondern an den Typ des Kommissars, also ob der in München, in Bayern anders sein müsste, als er in Venedig ist.
It would be shown, or it can be shown, in little things. So when Brunetti gets up in the morning and gets dressed, he isn't just pulling on a pair of jeans or a pair of slacks, putting on the first jacket that he reaches for. And this is unconscious, as it is in most Italians. He has to observe the rule of bella figura. He has to look good. It is an obligation that my Italian friends feel very, very heavily, that when they go outside of the door, outside of the house, they look good. And so in that society, one has the great delight of looking at people who look good all of the time. They spend a lot of time in appearance,
mm-hmm.
and they value that appearance.
Okay.
And so one element of Brunetti would have to be that. And I try to show it with his delight in a new shirt or a new suit. Ah, yeah, that's the dark brown suit that I bought in Naples 3 years ago. The shoulders don't fit well. That kind of concern would be real to an Italian man, not to a man of another country.
Aha, also sie sagt, das geht auch nicht. So wie Brunetti ist, ist er so authentisch italienisch und das fängt eben bei Kleinigkeiten an. Also zum Beispiel morgens, wenn Brunetti morgens aufsteht, dann zieht er sich nicht irgendeine Jeans an und schlüpft in irgendwelche Schuhe. Nee, nee, italienische Männer legen großen Wert drauf, bevor sie auf die Straße gehen. Sie müssen gut aussehen. Es muss das richtige Jackett sein, das richtige Hemd, der richtige Anzug. Und deswegen muss Brunetti auch authentisch Italiener sein. Also denke ich besser nicht drüber nach, was für ein Bild sie offensichtlich von bayerischen und deutschen Männern hat.
No, no, no. It's of all of the men that I've seen in Germany, those in Munich are the best dressed. I must say, I must confess.
Okay, also natürlich, die Münchner sind ausgenommen, weil von all den Männern, die sie in Deutschland getroffen hat, sind die in München am besten angezogen. Was uns zum Lügen bringt. Sie hat gestern bei der Preisverleihung auch über Lügen gesprochen, die sie ja beruflich offensichtlich verbreitet. Und dieser Tag nach der Preisverleihung, wir können bei dem Thema grob bleiben, mit Donna Leon, die eine Amerikanerin ist, dieser Tag nach der Preisverleihung heute, an dem wir aufzeichnen, ist auch 3 Tage nach der erneuten Wahl von Donald Trump zum amerikanischen Präsidenten. Da will ich natürlich auch abfragen, Sie als Amerikanerin, wie sie das erlebt und verfolgt hat.
I've lived out of the United States by choice for the last 50 years. And so my vision of and my understanding of and my sympathy for the country is different from that of people today. I think I take a longer view and say, like the ancient Romans, this too shall pass. This too shall disappear. And in 20 years, when I probably won't be around, people will have forgotten, I hope, this particular regime. We'll see. We simply can't predict what's going to happen. My concern primarily is with the heating of the temperature of the earth. I think that is a far more vital issue for us than who is elected or not elected in different countries.
Also sie sagt, sie hat einen sehr weitsichtigen Blick und eine sehr weitsichtige
Old
Perspektive auf das, was da in Amerika passiert, weil sie ja seit 50 Jahren schon nicht mehr in den Vereinigten Staaten lebt und deswegen auf der einen Seite ganz beruhigt ist und sagt, naja, diese Episode, die da jetzt gerade ist, in 20 Jahren wird sich hoffentlich keiner mehr an Donald Trump erinnern oder an die, die da jetzt gewählt worden sind oder an dieses Regime, das da jetzt wieder, so hat sie es gesagt, wieder an die Macht gekommen ist. Und die größere Sorge bereitet ihr eigentlich der Zustand des Planeten. Wir versuchen auch eine Perspektive, eine Weite zu haben, ein bisschen aber in die Vergangenheit rein, wenn wir gleich über die Anfänge des Lebens von Donna Leon in den Vereinigten Staaten noch sprechen, hier in 1:1 der Talk nach Musik von Stevie Wonder und Take 6. Oh, thou that tellest good tidings to Zion.
Oh, thou that tellest good tidings to Zion, get up into the high mountain. Oh, thou that tellest good tidings to Zion, get up into the high mountain. Tellest good tidings to Jerusalem.
Arise,
the glory of the Lord.
1 zu 1 der Talk mit Donna Leon. Und wir dachten, wir tun ihr einen Gefallen, wenn wir diesen Titel spielen, weil es ursprünglich eine Vorlage von Händel ist, die Stevie Wonder da gesungen hat. Oh, thou that tellest good tidings. Ich dagegen habe Glück, dass sie das Studio nicht verlassen hat.
No. It's, you learn from everything.
Ja, man lernt aus allem, sagt sie. Weil als Händel-Fanatiker, als diese sich vorhin schon geoutet hat, ist das nicht ihr Zugang, den sie zu Händel haben.
If you're going to steal a song from somebody, at least make it be pretty. Sing in tune, please.
Okay, also
respect the music.
Wenn man schon jemandem die Musik klaut, dann sollte man wenigstens schön singen können. Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen und sprechen weiter mit Donna Leon, weil dieser Titel ja auch ein bisschen schon weihnachtlich klang. Würde mich interessieren, wie erinnern Sie sich an Ihre ersten Weihnachten als Kind? 40er, 50er Jahre war das in den Vereinigten Staaten, in New Jersey. Gibt es da irgendwelche Erinnerungen?
Oh, they were from the textbook of happy family, happy Christmas, joy to the world. I was lucky enough to live in that triumphant era in America. The Second World War had just ended. It ended 2 years after my birth. So I grew up in a peaceful world in the land of most triumphant victory, or claimed most triumphant victory of the world, or in the war. So I was raised with a kind of optimism. Yes, you can do what you want to do. You can go out and get a job. You'll find a job. You'll find a life. Get a decent education. But beyond that, I wasn't given any instructions by my parents or by the society to be a success, because we had success in our genes, because we were born optimistic.
Also sie sagt, sie ist natürlich in einer sehr glückhaften Zeit geboren, weil 2 Jahre, nachdem sie zur Welt kam, also 42, 3 Jahre später war der Krieg zu Ende und Amerika hatte den Krieg gewonnen. Deswegen war diese Zeit und die Umgebung, in der sie aufgewachsen ist, eine sehr optimistische, eine sehr glückliche. Sie sagt, ihre Weihnachtsfeste kommen praktisch aus dem Vorlagenheft für Weihnachtsfeste überhaupt, wie sie sein können. Und sie sind aufgewachsen mit dem Bewusstsein, sie kriegen einen Job, alles wird gut werden. Die Eltern haben sie nicht gepusht, es war alles im wunderbaren Umfeld eben da. Auf einer Farm war das übrigens, it was on a farm in New Jersey, where I grew up. Und sie hatten deutsche Vorfahren. Also es gibt den deutschen, bayerischen sogar Großvater, Josef Noll aus Nürnberg. Gab es da sowas wie ein Deutschlandbild, Bayernbild in der Familie und heute noch Anbindungen?
No, there's a strange ahistorical interest in America. They're not much interested in other countries. Certainly not in other continents. And so I had 4 immigrant grandparents. I'm an immigrant. See how violent and harmful. See how they're raping your women. Anyway.
Are you eating cats and dogs?
Yes. We have them every night.
Okay.
We go to some... Where are they stealing them from? Philadelphia, I think.
I think so.
I go to Philadelphia once a day and I fill up my cat dog bag and bring it back and eat it.
And then
I go back to Philadelphia for more. Even though I'm a vegetarian. No, the wave of immigrants to America when my grandparents went were people who were poor in Europe, and so they went to find a decent living, a comfortable living, a living in America, because you could get in, and if you were white, if you were European, you could get citizenship, which they immediately got. I never heard my German grandfather speak a word of German. I never heard either one of my Irish grandmothers speak Gaelic. I don't know whether they did or not, because they were raised, from what I've heard, in an English-speaking family. And my other grandfather was from South America, and that was never clarified to the family. What country? Because I suppose it didn't occur to my family or to the friends that they had that in South America there were different countries. It was just South America. They had no interest in nor knowledge of countries beyond the borders of America. And I think that that is true still among an enormous percentage of the American population. Europe doesn't exist.
Also sie sagt, sie ist ja letztlich, kommt aus 4 Einwandererfamilien, aus 4 unterschiedlichen Nationalitäten sogar, und betont also und legt großen Wert darauf, dass sie selbst Einwanderin ist und hat auch schon gehört, dass da manchmal Katzen und Hunde gegessen werden, wie jedenfalls Donald Trump gesagt hat, und sagt, ja, das macht sie auch jeden Tag, selbstverständlich, ganz klar. Aber seriös sagt sie, wie sie Amerika kennengelernt hat, sind die nicht so sehr historisch interessiert. Ihre Vorfahren kamen auch in einer Zeit in das Land, als es in erster Linie darum ging, dort ein Zuhause zu finden und Geld verdienen zu können, was die in ihren Ursprungsländern eben nicht konnten. Deswegen gab es da auch keine große Verbindung zu den Ursprungsländern. Also sie hat nie ihren Großvater zum Beispiel ein Wort Deutsch sprechen hören. Ein anderer Großvater kam aus Südamerika. Sie wusste nie, aus welchem Land der kam, weil das wurde auch nie gesagt. Mal irgendwo Südamerika. Und die Amerikaner, jedenfalls in ihrem Umfeld, interessieren sich auch da nicht so sehr für einzelne Länder, sondern es war halt Südamerika. Und deswegen gab es da auch keine Vorstellung von Deutschland oder von Bayern tatsächlich auch. Wie kommt es denn dann überhaupt, dass Sie dann so sehr unterwegs waren ab den 60er Jahren im Ausland, dass Ihr Horizont eben nicht dieser auf Amerika beschränkte geblieben ist?
That comes of dumb good luck. I've been very, very lucky in my life. And many of the choices that I've made were lucky choices. In this case, someone with whom I had gone to university called me in 60-something, towards the end of the 60s, and said that she was an Italo-Americana. She was going to study painting in Rome, and her mother wouldn't let her go unless she found a friend to go with her, because she wouldn't let her daughter go off alone into that wild, the country from which her mother came, but anyway. And so I thought, why not? I knew nothing. I knew nothing about Italy. I knew nothing about Italy because my family was primarily Irish. So I went to Italy. We went together. She enrolled in classes somewhere to study painting. And I started walking around the city. And I thought, wow, this in Rome in 60, whatever it was. And I was enchanted because it had never occurred to me that people could live like this and eat like this and look like this. I've died and gone to heaven, haven't I? And I still remember seeing L'Unità, which I didn't, I was an American. L'Unità was the communist newspaper. And it was plastered up against a wall so that the people who weren't rich enough to buy the newspaper could go and stand in front of L'Unità and read the communist vision. And of course, I had been propagandized so that I thought all communists should be in prison, don't they? Because they eat children, not dogs and cats, but children. that's a thread that runs through American propaganda, it seems. And gradually, I discovered that some of my friends, some of my Italian friends, were communists. They belonged to the Communist Party. When the lightning didn't strike, I thought, well. And so I lost gradually this superficial skin that I had of American superiority and American wonderfulness. And I began to realize how similar we all are, really, when you think about it. Also, and I fell in love with Italy, thank God.
Also sie sagt, es war in ihrem Fall einfach Glück in erster Linie, dass sie so international aufgestellt hat und ins Ausland gebracht hat. Aber irgendwann in den 60er Jahren kam eine Freundin, die selbst aus einer italienischen Einwandererfamilie stammte und hat gesagt, sie wird sogar in Rom Malerei studieren, aber ihre Eltern lassen sie nicht alleine hingehen, ob sie nicht mitgehen würde. Also ist sie als eine Art Anstandswauwau, sage ich jetzt mal, mitgegangen und erzählt dann, ja, die Freundin hat dann angefangen, Malerei zu studieren in Rom und sie hat angefangen, durch die Stadt zu spazieren und hat da dann entdeckt, wie toll das ist und überhaupt erst ein Bild von Italien bekommen. Erinnert sich bis heute daran, dass dann irgendeine kommunistische Wandzeitung ausgehangen war, wo sie immer dachte, Kommunisten ist ja noch schlimmer als andere Einwanderer, also die essen kleine Kinder und nicht nur Katzen und Hunde. So war ihr das beigebracht worden in Amerika. Aber dann gemerkt hat, oh Gott, einige meiner besten Freunde sind bei der Kommunistischen Partei und das geht hier und man kann hier leben und man kann hier, und das ist eben Rom der 60er Jahre, kann hier eben so leben und so schön leben, wie das ist. Und so hat sich da allmählich das aufgemacht und so hat sie sich dann in Italien verliebt und ist ja dann später dann auch lange dort geblieben. Das sind weitere Stationen, die wir gleich besprechen mit Donna Leon nach einem Lied von Nina Simone, Mississippi Goddamn.
Oh, God bless Nina.
The name of this tune is Mississippi Goddamn. And I mean every word of it. Alabama's got me so upset. Tennessee made me lose my rest. And everybody knows about Mississippi, goddamn. Alabama's got me so upset.
1:1 der Talk mit Donna Leon heute. Und ich bin froh, dass zumindest dieses zweite Musikstück Sie offensichtlich besser unterhalten hat als das erste. Ist das Musik, die Sie auch gehört haben als Kind? Oder wann ist eigentlich Händel dann in Ihr Leben gekommen?
What is broadly known as classical music entered my life, I suppose, when I was going in, off to high school. So I would have been 13, 14. And I listened to this music not knowing anything about it. I can't read music. I can't read a score still. And I thought, wow, this is really lovely. What is this? So I listened to all the stuff that one listens, self-educating the way mm-hmm. to liking classical music. I mm-hmm. listened to Prokofiev, and I listened to Tchaikovsky and Schubert and Schumann, everything, only on the radio, because there was a very active classical music radio. Does that sound familiar to anyone here? And I liked this music, so I started buying the 78 discs mm-hmm. and reading the programs mm-hmm. that were included with the music. And then I heard, I think it was Messiah. And I thought, wow, this is overwhelming. And then about 2 years later, I saw Alcina, one of his greatest operas, at Carnegie Hall. Mm-hmm. And I was Saul on the road to Damascus. I fell off the horse, a pagan, and I woke up and got on the horse, a Christian. And I've been one ever since.
Okay, also seit sie 13, 14 ist, hat die klassische Musik sie eigentlich begleitet, hauptsächlich im Radio, dass sie dort viel hören konnte. Und als mehr oder weniger Autodidaktin hat sie sich da durchgehört über Prokofjew, andere Komponisten, bis hin eben zu Händel. Und als sie einmal den Messias gehört hat, da ist sie also schier vom Glauben abgefallen oder hat zum Glauben zurückgefunden, so muss man sagen. Und ab da war es dann um sie geschehen und sie war ja einfach Händel-Affessionado. Und Händel hat sie dann wahrscheinlich auch begleitet und diese Musik auch begleitet in all ihren Stationen im Ausland. Lassen Sie uns kurz über ein paar sprechen. Also nach dem Studium Englischlehrerin in China, in Saudi-Arabien, in dem Iran. Alles ja auch interessante politische Gebilde. Stimmt es denn, dass Sie Ihr Geld, also gerade im Iran, leichter als Tennisspielerin verdient hätten als als Englischlehrerin?
No. I was a member of a tennis club in Esfahan with most of the players were men and most of them were former U.S. military. But they played very well. And at the time I played very well. So I couldn't play with the women because it was too easy to beat them. So I started playing with the ex-aviators and they had to tone down their game to let me stay on the court. And I spent 3.5 years playing tennis. I didn't have to bother going to work, but I was still paid and I spent my time playing tennis. It was very nice.
Also 3.5 Jahre war sie im Iran und sagt, die meiste Zeit hat sie eigentlich Tennis gespielt, also mehr als Englischunterricht zu geben. Und sie hat damals sehr gut gespielt, war in einem Club in...
Those were the days.
War in Isfahan. Spielen Sie immer noch Tennis heute? Still playing tennis?
No, because in Venice it is very, very difficult to play tennis because of the lack of courts.
Es gibt keinen Platz, genau.
You know, you have to go out to the Lido to play.
Heute spielt sie nicht mehr Tennis, weil es in Venedig einfach keinen Platz gibt. Männer müsste man auf dem Lido spielen. Mm-hmm. Aber um die Geschichte fertig zu erzählen, war sie in Isfahan in einem Tennisclub und war besser als alle Frauen, die dort waren. Deswegen musste sie immer mit den Männern dort spielen und ist ganz gut durchgekommen, die 3.5 Jahre. Also so viel unterrichten mussten sie da nicht. Wir verdanken aber letztlich dem Aufenthalt im Iran und vor allen Dingen dem Ende des Aufenthalts im Iran, da sind Sie dann, wir sprechen über die späten 70er, in die Islamische Revolution reingeraten. Stimmt es, dass wir letztlich Ayatollah Khomeini verdanken, dass Sie Schriftstellerin geworden sind und nicht die akademische Laufbahn eingeschlagen haben?
When we were evacuated from Iran, isn't that a great opening line? When we were evacuated from Iran.
Ist das nicht ein wunderbarer Anfang zu sagen, ach, als wir damals aus dem Iran.
You might not know me, but I was evacuated from Iran.
Als wir aus dem Iran evakuiert wurden. Sie wüssten vielleicht nicht, wir sind ja damals evakuiert worden aus dem Iran.
One of the things I was warned about was that they were confiscating books and written material. So I made 2 copies of my almost completed doctoral dissertation, The Changing Moral Order in the Universe of Jane Austen's Novels, because I thought one would get through. And then when the stuff arrived months later, all of the papers, all of the books were gone. So I was faced with the choice of going and finding something else to do or going back to graduate school and finishing my doctoral dissertation and going to get a teaching job somewhere in Iowa or one of those places where they eat cats. And I decided to just let the whole thing go and go find something else to do and forget academia. It's the wisest decision I ever made in my life.
Also tatsächlich war es so, dass als sie ausreisen musste, evakuiert wurde aus dem Iran, dass sie alles eingepackt hat in Kisten und es hat Monate gedauert, bis das ganze Zeug irgendwie angekommen war, dann wieder zurück in den Vereinigten Staaten. Es war alles da. Das Einzige, was gefehlt hat in dem Gepäck, waren tatsächlich ihre Doktorarbeit, die sie angefangen hatte, von der sie 2 Kopien gemacht hatte, eine Doktorarbeit, die sie über Jane Austen schreiben wollte. Und die war verschwunden, ganz offensichtlich, weil die Revolutionswächter gedacht haben, alle Schriftstücke sind erstmal verbrecherisch und gehören erstmal konfisziert. Jedenfalls kam die nicht an. was sie in die Situation gebracht hat, naja, was mache ich jetzt? Entweder ich muss zurück nochmal auf die Uni und nochmal neu anfangen mit der Doktorarbeit oder ich suche mir einen anderen Job und werde halt nicht Englischlehrer irgendwo in Iowa, sondern gehe halt anders weiter. Und dafür hat sie sich dann entschieden. Und darüber, denke ich, sind wir alle sehr froh. So kam sie dann erstmal nach China. Aber am allerschlimmsten, wenn ich das richtig gelesen habe, haben sie Saudi-Arabien in Erinnerung.
Well, I got greedy. When I was in China, I still had my social conscience. And it occurred to me that I should not, as a rich, supposedly, Westerner, take money from this poor country. This was back 30, 40 years ago. Mm-hmm. And so of the salary that I was paid, which was 10 times what my Chinese colleagues were getting, which made it doubly unjust to me in my socialist vision of the world, I spent all of the money while I was in China. I thought it was wrong to take their money out of the country.
Erst war sie in China und hatte da mit ihrem sozialen Gewissen zu kämpfen, weil sie hat dort vergleichsweise wahnsinnig viel Geld verdient in einem sehr armen Land, also vergleichsweise mit ihren chinesischen Kollegen. Und deswegen hat sie das ganze Geld aus ihrem sozialen Gewissen heraus, das sie dort verdient hat, dann auch dort wieder ausgegeben und dort gelassen.
So I bought silk and sent silk to everyone that I knew. I'm sure they still have attics filled with the silk that I sent them from China. And then when I got back to the States, after not having made any money for a year, not even having had a salary, I was using my money to live, I needed to get a job. And I was offered one in Saudi Arabia, teaching English at the university. And I thought, I mean, how bad can that be? Although that was a rhetorical question. And I knew it was a rhetorical question. All of my friends who had been to Saudi said, don't go, don't go, don't go. It's the worst place in the world. And I went and I went and I went. It is the worst place in the world. I spent 9 months in Saudi Arabia. And it was the only time in my life that I wasn't happy.
Due to the restrictions? Or?
Yeah, the restrictions. Yeah. Due to the restrictions on where I went, with whom I went, how I dressed. But it did not stop their public masturbation, which was endemic and common. I don't know whether it still is now, but it certainly was, because every woman that I spoke to, every one of my colleagues, had had the same experience and had that experience any time she appeared in public.
Also nachdem sie da in China eben war und dann ohne Geld, weil sie es alle dort ausgegeben hatte, nach Amerika zurückkam, brauchte sie schlicht einen Job. Und dann hat ihr eben jemand von Saudi-Arabien erzählt. Und obwohl sie es eigentlich schon wusste und obwohl eigentlich jeder gesagt hat, hey, fahr nicht nach Saudi-Arabien, mach das da nicht, hat sie es dann trotzdem getan und hat das leider alles bestätigt gefunden. Sie sagt, sie war da 9 Monate und das waren die einzigen 9 Monate ihres Lebens, die sie wirklich unglücklich war, verglichen mit allem, was davor und danach war. Und worüber sie am meisten sauer ist, ist, dass die ihr praktisch ein Jahr Leben genommen haben. Und gelitten hat sie natürlich unter den Restriktionen, die es dort gab. Und nicht nur unter den Restriktionen, sondern generell darunter, wie sie auch als Frau damals, wir sprechen ja immer noch über die 80er Jahre, frühen 80er Jahre, dort behandelt wurde, was also bis hin zu öffentlicher Selbstbefriedigung ging, die sie erleben musste. Soweit ich gelesen habe, war das in Bussen und ähnlichem, was in Buses, in Public Transportation, wo sie und viele andere Frauen das erlebt haben. Oder auf der Straße, dass sich Männer eben so verhalten haben, sodass sie dann am Ende 3 Kreuze geschlagen hat, als sie da wieder raus war und dann wieder nach Europa und dann schließlich auch nach Venedig gekommen ist.
Eine Stunde, 2 Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Stefan Parisius trifft
Donna Leon mit Kommissario Brunetti in Venedig.
1981 in Venedig angekommen. Was war das für ein Venedig, das Sie da erlebt haben?
I had been going there for 10 years, and I had a lot of very, very good friends in the city. It was quiet. It was not a tourist center at all. The tourists came in September, usually for a month. There were people struggling around with their books and going into the museums and going into the churches. But it hardly affected the daily life of the people living in the city. Now it's changed.
Also als sie 81 dort kam, war sie vorher schon viele Jahre immer wieder dahin gereist und kannte sich deswegen auch aus. Und sie sagt, es war eine schöne kleine Stadt, keine Touristen eigentlich. Vielleicht sind die im September mal einen Monat lang gekommen mit ihren Reiseführern, aber dann waren sie wieder weg. Und das hat die Stadt nicht weiter betroffen und nicht weiter in Beschlag genommen. Das ist natürlich inzwischen dramatisch anders. Darüber reden wir gleich noch. In Venedig auch sind sie ja angekommen, zunächst mal, um Menschen Englisch beizubringen.
I taught at a United States military installation at 2 of them, one in Aviano, where the Air Force is, it's north of Venice, and one west of Venice in Vicenza, which is the Marines, I think, or the ground soldiers. I taught English for the University of Maryland, and those, in a sense, were the golden years for that particular profession, because at that time, many of the people who joined the military, in this case, either the Army or the Air Force, did so because they could not pay to go to an American university because they were very, very expensive. Mm-hmm. And so these young people would join the military in order to get an education. Mm-hmm. They weren't there for a land of hope and glory and let me be Superman. Mm-hmm. They wanted to get an education so that they could go back to the civilian world with a degree. Mm-hmm. And they were very, very interested and very dedicated students.
Also sie hat in zwei Militäreinrichtungen da Englischunterricht gegeben und sie sagt, die Geschichte war damals so, dass viele von den Soldaten derzeit jedenfalls in die Armee gegangen sind in Amerika, um überhaupt eine Art von Ausbildung, von Erziehung, auch von akademischer Ausbildung zu bekommen, die sie sich normalerweise auf den damals schon sehr teuren Universitäten in den Vereinigten Staaten niemals hätten leisten können. Deswegen hat sie das eigentlich als eine sehr gute Umgebung zum Lehren wahrgenommen, weil viele von diesen Studenten das einfach nur gemacht haben, also den Armeedienst, nicht um großartig der Nation zu dienen und Ähnliches, sondern einfach nur um eine anständige Erziehung zu kriegen und danach die Armee dann wieder zu verlassen. So war das eben. 81 kam sie nach Venedig. Gut zehn Jahre später, da war sie knapp 50, da hat sie dann angefangen, Krimis zu schreiben. Und die Legende sagt, dass sie damit angefangen hat, als sie selbst dabei war, einen Mord zu planen. Da will ich doch wissen, ob das auch stimmt.
I was in the dressing room of the conductor at La Fenice, a friend of mine, Gabriele Ferro, and his wife. And we were talking, it was during an intermission in a rehearsal, an opera by Donizetti. And we talked about the production and the singers and the musicians and. And then at a certain point, one of them named another conductor. Wouldn't it be nice if it could happen here in the room? And I thought, what a great idea for a murder mystery that would be. I wonder how you could da 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 da. And I asked myself rhetorically, could you write a murder mystery, Donna? And I started doing it just because I wanted to see if I could write a murder mystery. And it turns out that I could.
Also die Geschichte spielt in einer Umkleidekabine, in einer Garderobe, in einer Pause, einer Probe für eine Oper, wo sie zu Gast war und sich mit dem Dirigenten dort unterhalten hat. Und man kam ganz normal ins Gespräch über die Oper, über Sänger, über andere Künstler und auch über einen anderen Dirigenten. Who was the other one?
My lips are sealed.
Sie sagt nicht, wer es war, aber er lebt noch. Is he still alive?
My lips are sealed.
Auch darauf sagt sie nichts. Jedenfalls kam man zu sprechen auf diesen anderen Dirigenten, den Namenlosen. Und plötzlich hieß es, naja, es könnte ja sein, dass der möglicherweise irgendwann mal irgendwie. Und dann fing das Uhrwerk in ihrem Kopf mehr oder weniger an zu rattern. Und sie hat überlegt, Moment mal, dies hier ist eigentlich ein toller Stoff für einen Krimi. Mm. Und das Nächste, was sie, tun Sie nicht so, als würden Sie mich verstehen. Und das Nächste, was sie dachte, war dann, naja, wenn das so ein toller Stoff ist für einen Krimi, könnte ich dann vielleicht einen Krimi schreiben? Und musste feststellen, offensichtlich, sie kann es nicht. Weil der erste Brunetti war ein Riesenflop in den USA. So, wie ist es dann überhaupt passiert? Über Japan hat er dann seinen Weg nach Europa gefunden?
So, not totally. It sold a couple thousand copies, as I remember.
I'm sorry. Also Entschuldigung, er ist nicht total gefloppt, ein paar tausend Exemplare.
Mini-Flop.
Ein Mini-Flop, bitteschön. Ein paar tausend Exemplare wurden verkauft. Trotzdem, der Weg über Japan, wie ging das?
A friend told me about a contest. He had read a notice in the New York Times about a contest for crime novels. And it was being run by a company in Japan. And he said, why don't you send him? Oh, come on. Yeah, no, yes. So I sent it. And 6 months later, they wrote back and said they'd like me to come to Tokyo to participate in the final award of the prize. Mm-hmm. So I went and I won. And
another
the rest
prize.
Is
like
another
the, prize. Like the Bayerische
not
Nobelpreis.
As pretty, not as pretty as my little lion, I
Aha.
assure you.
Der Weg war also der, dass tatsächlich sie aufgefordert wurde von einem Mitstreiter, der gesagt hat, ich habe in der New York Times gelesen, da gibt es einen Wettbewerb in Japan, schick doch dein Manuskript hin. Das hat sie getan, hat lange nichts gehört, bis dann plötzlich sie aus Japan gesagt hat, Mensch, komm doch, du bist in der Endausscheidung. Und damals schon hat sie also diesen japanischen Preis gewonnen, wobei sie jetzt Wert auf die Feststellung gelegt hat, Donna Leon, dass der längst nicht so schön war wie der Löwe, den sie letzte Woche überreicht bekommen hat, als Ehrenpreis des Ministerpräsidenten beim Bayerischen Buchpreis Mehr als 30 Jahre begleitet dieser Guido Brunetti Sie jetzt. Wir hören wahnsinnig oft hier bei uns in Deutschland von tollen Stoffen, gerade von Krimi-Stoffen, wo dann irgendjemand sagt, irgendein Schauspieler oder ein Autor, ah ja, die Geschichte ist jetzt auserzählt. Jetzt muss man was anderes machen. Warum ist das bei Brunetti offensichtlich nicht so?
I think one is point of view that the books are not in the first person. It's not Brunetti telling the story. Mm-hmm. So a lot is not spoken. It would be awkward for him to say, well, yes, I remember back 20 years ago when I was investigating. It's much easier to have the narrator tell mm-hmm. the stories about him.
Mm-hmm. Also sie sagt, das liegt unter anderem auch sehr an der Art und Weise, wie sie diese Bücher schreibt, wie sie es erzählt. Daran, dass das auch gar nie in der ersten Person passiert, dass also Brunetti nie in der Situation ist zu sagen, ich habe das und das und das gemacht, sondern dass da immer ein Erzähler zwischengeschaltet ist, der dann das Wort sozusagen an Brunetti gibt, aber jedenfalls diese Außenperspektive des Erzählers immer eine ist, die immer weitere Erzählungen und weitere Möglichkeiten auch gibt. Und so sind es inzwischen 33 Brunettis geworden, aber wahrscheinlich, wie ich sie kenne, mit ihrem jährlichen Rhythmus ist Nummer 34 schon fertig.
No, it's not finished yet. I took some time off to follow a performance.
Also Nummer 34 ist noch nicht fertig.
No, I have about a third of it done and I figured it out. Mm-hmm. I know what's going to happen. Mm-hmm. So it's just a question of finding the time to write it.
Ein Drittel ist fertig, aber sie hat sich dann eine Auszeit für Musik genommen. Vielleicht verrät sie uns ja nachher, was dann noch reinkommt, weil ausgedacht ist er schon, nur noch nicht aufgeschrieben. Brunetti Nummer 34. Eine Auszeit für Musik nehmen wir uns jetzt auch. Pippo Pollina, Helvetia.
Mi hanno detto che stai aspettando sotto un ombrello, sotto un cappello, sotto un sorriso ben nascosto, come un quesito mai risposto. Me l'han detto e ne sono certo che la daresti mai a vedere. Questa attesa come un frutto nell'orto e le sue 100 primavere. Mi hanno detto che non importa se arriverà questo fotogramma, per posta celere dietro una porta, un fax, un grazie su un telegramma. Ci tieni e tutto questo mi basta, perché un sorriso esca furtivo dalla mia bocca d'alchimista, da quello scherzo di cui son privo, dalla mia bocca di equilibrista, senza un avverbio né un aggettivo.
Zu Gast bei Stefan Parisius auf Bayern 2.
Donna Leon, Deutschlands liebste Krimi-Autorin.
Was it so bad with the big cruise ships already back then in 2008?
Yeah, it was bad. And they're back. They're back. Because the city, I get tired of saying this, the city administration of Venice goes on record as saying we must limit the number of tourists coming into the city at the same time that they are giving out, they're granting licenses to open B&Bs and supposedly restore the interior of a 16th century palazzo so it can be turned into a luxury hotel. Mm. In my book, people can do what they want to do. But if you're going to say, if you want the nice, good feeling that comes when you say, oh yeah, we want to limit the number of tourists, you can't at the same time be giving out permits to build more hotels. Mm-hmm. This is an oxymoron.
Sie sagt, also es war schon 2008 so schlimm mit den Kreuzfahrtschiffen und es ist natürlich immer schlimmer und schlimmer geworden. Und das Widersinnige, sagt sie, ist, dass die Stadtregierung von Venedig auf der einen Seite sagt, na, wir müssen die Touristenströme begrenzen, wir müssen dafür sorgen, dass weniger Touristen kommen. Auf der anderen Seite werden aber immer mehr und immer weiter Lizenzen ausgegeben für Renovierungen, für neue Hotels, für mhm. mehr Unterbringungsmöglichkeiten, sodass eben nicht weniger, sondern mehr Touristen am Ende kommen. Auf der anderen Seite, gerade seit dem letzten Jahr muss man Eintritt zahlen in die Stadt. Jetzt 2025, glaube ich, 10 Euro statt 5 Euro. Merkt man davon schon irgendwas?
They say, and they also say, they confess, and I use that verb purposely, they confess that they don't make any money with this. Mm-hmm. To charge people 5 euros a day or 10 euros a day doesn't make them any money. I think what non-Venetians have to understand is that they don't want to limit the number of tourists. Mm-hmm. They want more and more and more and more because they make more money. Mm-hmm. If they wanted to, there are a lot of things that they could do. The first would be not to be giving any license to do anything to any palazzo to anyone who asks for it. who is it? Nancy Reagan said, just say no. And these people don't know how to say no.
Also sie sagt, in Wahrheit gibt die venezianische Regierung sogar zu, und sie sagt, das Zugeben, das Wort gebraucht sie hier absichtlich, dass die mit dieser Eintrittsgebühr, egal ob es jetzt 5 oder 10 Euro pro Tag sind, gar kein Geld verdienen. Also das ist nicht der Beweggrund. Am Ende sollten die eher zugeben, dass es ihnen eben nicht darum geht, die Touristenströme zu begrenzen, sondern immer mehr und mehr Touristen reinzukriegen, weil das könnte man leicht tun.
One thing to be added to this discourse is the fact that many of the members of the junta that runs the city are now either under house arrest or under investigation for Korruption.
Und ein zusätzlicher Umstand, den man noch erwähnen sollte, sagt sie, ist, dass einige der Mitglieder oder Verwandten der Stadtregierung unter Hausarrest stehen oder sogar im Gefängnis sind wegen Korruption. Weil sie solche Sachen sagen, Donna Leon, ist es deswegen, dass sie immer sich verwehrt haben dagegen, dass sie ihre Bücher auch auf Italienisch übersetzt haben?
No. I had 2 experiences of old Italian women whom I'd known for years and years almost attacked me verbally one day, saying, oh, why do you write those books that talk about how bad Italians are and how dishonest? What? You write terrible things about Italy. What are you talking about? What book? I don't know what book. All your books. But what book did you read? I didn't read them. I read an article in the newspaper. And so I'm sure that what would happen is that people, understandably and justifiably, would attack me for saying bad things about Italy. Because I do. I point out that some Italians are criminals, which is something that every newspaper in Italy points out every day. But it would be offensive to them, not because I say them, but because I'm a foreigner. And that's what makes me agree with them. I should not spit in the plate from which I eat. And that's what I've been doing for 30 years.
Also sie erzählt von einer Begegnung, die sie mal hatte mit 2 älteren Italienerinnen im Supermarkt, die auf sie zugegangen sind und sie mehr oder weniger beschimpft haben, was sie denn geschrieben habe über Italien, wie furchtbar das gewesen sei. Und sie erschrocken ist und gesagt, wieso, was haben Sie denn gelesen, welches Buch? Die beiden dann gesagt haben, überhaupt kein Buch haben wir von Ihnen gelesen, das haben wir in der Zeitung gelesen über Sie. Und deswegen sagt sie, dass wenn sie auf Italienisch übersetzt wäre, dass dann die Wahrscheinlichkeit, dass solche Geschichten öfter passieren, dass sie dafür angegangen wird, dass sie Italien kritisiert, dass sie bestimmte Kreise in Italien kritisiert, dass das viel häufiger passieren würde, was zwar jeder Italiener auch macht oder viele italienische Zeitungen auch machen. Der Unterschied ist nur, dass sie das als Außenstehende macht, also als Nicht-Italienerin, denen sozusagen in die Suppe zu spucken. Und das will sie einfach vermeiden und deswegen möchte sie das eigentlich nicht. Aber zurück zu den Touristen. Ich meine, ein Punkt, der offensichtlich auch dafür sorgt, dass viele Menschen nach Venedig kommen und immer mehr und mehr, ist ja auch, dass die sich alle auf die Spuren von Kommissario Brunetti machen. Es gibt ja sogar Führungen inzwischen, ein ganzes Buch durch Venedig mit Kommissario Brunetti. Das zieht ja auch viele Touristen an.
I never thought of it this way, but which is worse? To attract someone to go and stand and look inside the church of San Polo and look for a particular painting, to look at the left hand of how the left hand doesn't correspond with the right hand in that particular painting, or to invite them to come to some invented holiday that Italians don't know anything about, but that tourists are assured is the way to, or to see an opera performed in someone's palazzo, or to do many of the things that do not require to pay very much attention to what's going on, or to realize after seeing this or reading this that you understand a little bit more about this place and these people. It sounds like I'm trying to justify what I do, but I'm not encouraging people to come in and vandalize the city.
Also sie sagt, sie legt doch großen Wert darauf, dass sie nicht Menschen dazu einlädt, zu kommen nach Venedig und die Stadt mehr oder weniger in Schutt und Asche zu besichtigen, sondern sie sagt, es ist ja wohl doch so ein deutlicher Unterschied, ob man sich möglicherweise auf den Spuren von Brunetti bewegt und sich ein bestimmtes Gemälde anschaut, das sie auch in ihren Büchern beschreibt und dann eben die linke Hand mit der rechten Hand vergleicht und ähnliches mehr auf den Gemälde. Das ist ein ganz anderer Anspruch des Tourismus als das, was sie bekämpft und was sie tatsächlich auch erlebt. Es gibt einen Satz von Ihnen, ein schönes Zitat, das ich noch nachfragen wollte. Sie sagen an einer Stelle, eins der größten Geschenke unseres Lebens ist die Fähigkeit, Zeit zu vergeuden. Womit vergeuden Sie Ihre Zeit am liebsten?
Some of the things I do, many people would think are a waste of time. In back of my house is a garden. And each spring, I spend a couple of days rearranging the stones of the path. the paths that go through the garden. Mm-hmm. I spend about 3 days, 6 hours a day, digging up the stones and replacing the stones, pulling out the weeds. That's a waste of time, because within a month, the things are back. But it is so relaxing and so healthy making to do stupid, heavy physical work. It's a gift to be able to do that.
Also sie sagt, eine ihrer schönsten Zeitverschwendungen ist in ihrem Garten, wo es hinterm Haus einige Pfade und Wege gibt und sie jedes Jahr im Frühling 3 bis 4 Tage damit verbringt, die Steine freizulegen, die dann inzwischen begraben sind, das Unkraut zu jäten, einfach nur, um diese Pfade wieder herzustellen, so wie sie sind und waren, auch wenn es völlig sinnlos ist, weil nach ein paar Wochen oder Monaten schauen sie wieder genauso aus wie vorher und das ist eine herrliche Zeitverschwendung verglichen mit anderer intellektueller Arbeit, wovon wir aber hoffen, dass die trotzdem noch weitergeht, weil Nummer 34 wollen wir schon noch lesen von Donna Leon.
Thank you very much. And thank you for wasting your time.
Vielen Dank für die Zeitverschwendung.
I gladly wasted mine.
Schön, dass Sie Ihre Zeit verschwendet haben. Vielen Dank nochmal. Herzlichen Glückwunsch für den Ehrenpreis des Ministerpräsidenten beim Bayerischen Buchpreis. Und vielen Dank für den Besuch bei uns, Donna Leon.
Grazie.
Grazie. Ein anderer Krimi noch. Kennt sie garantiert nicht, Donna Leon. Dickie Dick Dickens, großartig. Gentleman Gangster im Chicago der goldenen 20er Jahre. Ein Podcast-Tipp hören Sie in der ARD-Audiothek. Dickie Dick Dickens. Viel Spaß auch dabei. Auch eine wunderbare Zeitverschwendung.